Sitzplatz bleibt, es geht in eine neue Runde. Hallo Sammy.
Hallo Nicole, und wie schön, dass so viele Menschen dranbleiben, uns zuhören und so häufig Fragen stellen.
Ja, finde ich auch. Die Fragen trudeln hier rein und wir wollen heute welche beantworten, nämlich zu unserer Folge der Leinenführigkeit. Da haben wir so die 1 bis 10. Frage bekommen, wenn ich so auf meinen Zettel lusche. Sollen wir direkt losstarten?
Ich würde sagen,
ja.
Lass uns reingehen.
Erste Frage ist, wir hatten ja darüber gesprochen, den Hund vom Geschirr umzuklicken auf das Halsband. Am Halsband soll er dann leinenführig laufen und dann klicke ich ihn wieder um aufs Geschirr und dann darf er so rumtüdeln und seine Sache machen. Was tue ich, wenn er dann mich durch die Gegend zieht am Geschirr? Das finde ich eine total spannende Frage, weil ich ja in der Verbindlichkeit mit dem Hund bin. Ich bin in dem Austausch und dann sage ich ihm, im Grunde ja, mach, was du willst.
Ja, wobei das mach, was du willst, ja natürlich trotzdem immer noch ein Maß haben darf.
Ne?
Also es hat dahingehend Grenzen, aber wie bei allem, die wollen auch gut erklärt sein.
Mhm.
Also das ist manchmal sogar vorgelagert, so vor der eigentlichen Leinenführigkeit auch zu sagen, wie geht mein Hund denn mit Freiraum um? Also ich arbeite ja gerne mit einer Einstiegsübung, mit einer Verbindlichkeitsübung, wo der Kopf gerahmt wird, wo der Hund ganz nah zu uns rangeholt wird, dann wieder freigegeben wird. Und an der Stelle merkt man schon bei vielen Hunden, wenn ich den freigebe, dann ist der Kopf los, der schießt raus, mhm. Der blendet uns in Gänze aus. Ich glaube, so kriegt man das Bild gut hin. Und dann fange ich an der Stelle erstmal ihm an zu erklären, ja, ich gebe dich frei, aber ich modifiziere ein Stück deine Freigabe. Du darfst schon deine Sachen machen, aber du darfst mich nicht komplett ausblenden. Weil spätestens dann, wenn ich dich wieder anspreche, will ich ja, dass du sofort auf Empfang bist.
Mhm.
Also das ist ja auch, wie viel Freiraum gebe ich meinem Hund wirklich? Also wenn man so ganz ehrlich ist, geben wir unserem Hund gar nicht so viel Freiraum. Wir erwarten ja immer spätestens dann, wenn wir ihn ansprechen, dass er alles andere ausblendet. Egal, ob es gut riecht, gut schmeckt, gut aussieht. Der soll sofort reagieren. Also muss ich ihm das ja erstmal auf einer kleinen Ebene auch näher bringen. Hey, es hat eine Relevanz, wenn ich dich anspreche, aber auch, wenn ich dich freigebe, sei nicht kopflos, renn nicht einmal mit dem Kopf durch die Wand, einmal durch die Tür und schlag sie auch noch zu, sondern bleib noch mit mir im Kontakt.
Mhm.
Dann habe ich natürlich eher die Modifikation, also wenn der super orientiert läuft, auch die Modifikation, dass ich dann auch sage, okay, ich lass mich jetzt nicht komplett durch die Gegend schleifen, also an der Stelle auch tatsächlich mal die Leine gut zu halten, aber ihn nicht in die eigentliche Verbindlichkeit zu holen, sondern eigentlich den Kompromiss ein Stück näher zu bringen. Da würde ich allerdings nicht dann permanent den Hund namentlich ansprechen. Also wenn der zu weit rausgeht, dann oder irgendwo stehen bleibt und schnuppert, dann würde ich ganz kurz einen kurzen Schnalzer und meine Bewegung weiter fortsetzen. Also ich bleibe dann in meiner Bewegung, aber ich lasse mir jetzt auch nicht das Tempo dann zwingen,
mhm.
das der Hund dann hat. Ich finde aber trotzdem, dass man bei vielen Hunden auch im Blick haben darf, Hunde haben auch ein Recht auf Bewegung und auch auf freiere Bewegung. Entweder habe ich das Glück, dass ich selber einen Garten habe, wo er mal Gas geben kann, wenn es keine Freilaufflächen gibt, die eingezäunt, oder ich das Gefühl habe, der schafft es auch mal alleine zu laufen, dann muss ich mir das Umfeld schaffen. Also, dass er zumindest eine Möglichkeit hat, auch mal seine Dinge zu machen, mal in seinem Tempo Dinge zu erkunden. Also ich kann nicht nur erwarten, dass der mit dem langweiligen Schritt, den wir an den Tag legen, damit komplett zufriedengestellt ist. Also da geht es schon auch um Grundbedürfnisse, wo man in Abstimmung gehen muss.
Aber manchmal ist es ja auch die Länge der Leine. Also ich sehe ja viele HundehalterInnen, die mit ihrer 2-Meter-Leine unterwegs sind und dann die umklicken aufs Geschirr. Aber manchmal würde die 10-Meter-Schleppleine da ja auch schon viel Druck rausnehmen. Gerade wenn wir darüber sprechen.
Wobei ich immer 10 Meter Schleppleine echt auch gewagt finde. Also gerade so in viel belebten Parks.
Ja, okay.
Also habe ich wirklich schon erlebt, oh Gott, was für Fallen, Kinder, die gerade über die Straße mit dem Rad und dann siehst du auf einmal so eine Barriere, die da hochgezogen wird.
Na, situationsbedingt natürlich.
Also da wäre ich dann eher bei dieser
Flexileine.
Ja, das ist ja, ich weigere mich ja dann den Hersteller zu nennen, weil
Flexleine.
Ja, genau, eine flexible Leine, die eine Aufspulung hat, glaube ich, wäre es im fachlichen Jargon. Die finde ich dann fast noch angenehmer, dass der Hund auch nochmal einen Freiraum haben kann. Sieht man auch inzwischen häufig nicht nur an kleinen Hunden, sondern auch an großen dran. Die gibt es ja auch in verschiedenen Stärken.
Ja, wobei du dann ja immer der Hund hat ja immer den Zug drauf, ne?
Ja, wobei der ist ja so gering erst dann, wenn der am Ende angekommen ist oder der Druckknopf. Also der hat ja erstmal einen ausfahrenden Moment, wo es gar nicht so dramatisch ist.
Ja, ich mein's jetzt auch gar nicht so gesundheitlich, sondern ich hatte das nämlich mit Sherlock tatsächlich. Den habe ich am Anfang auch an so einer Flexileine am Geschirr dann gehabt. Und das Resultat war, dass er nicht umschalten konnte, wenn ich ihn mal an der anderen Leine hatte. Der brauchte immer eine Verbindung zu mir. Und es war eine Verbindung in Form von Kontakt, Leinenstraff,
also gespürte Verbindung.
Funk, genau.
Ja, kann durchaus passieren. Ich bin ja selber gar nicht so der Fan von, also ich
lange Leinen.
Ich arbeite sehr, sehr gerne, sehr, sehr frühzeitig an Verbindlichkeit.
Ja.
Dazu gehört auch, und das wird auch häufig unterschätzt, also ich finde, an einer 2-Meter-Leine, von einer 2-Meter auf eine 1-Meter-Leine, also ne, wenn ich den verbindlich ranrufe, ist die Leine 1 Meter. Mhm. Sollte da schon eine Verlässlichkeit entstehen. Also damit kann ich mit dem Hund ja, also wer schon auf 2 Meter Abstand nicht verlässlich, wenn ich ihn anspreche, drauf reagiert und im Zweifel zu mir kommt, wenn ich ihn einlade, der wird auch nicht, erst recht nicht kommen, wenn er noch mehr Meter hat. Also
das ist so dieser
unterschätzter kleiner Raum.
Ja.
Und da arbeite ich lieber ein paar Tage länger an dem verbindlichen, hey, wenn ich dich anspreche, erwarte ich, dass du zu mir kommst, um dem Hund dann im Zweifel ein bisschen mehr Freiraum zu geben und nicht zwingend eine Leine dran haben zu müssen. Können, ja. Wenn ich mich selber damit sicherer fühle, kenne ich auch Menschen, die sagen, eigentlich kann man den frei laufen lassen, gar kein Problem. Aber ich fühle mich damit besser.
Mhm.
Und kann man es mit einer Schleppleine. Ich finde nur manchmal die Längen sehr, sehr absurd. Also da habe ich auch tolle Erlebnisse schon in Parks gehabt. Also Menschen, die wirklich, also man trifft sie im Wald, die haben so ein Overall an und dann so 20 Meter Schleppleine umwickelt und kommen aus dem Unterholz raus. Und ich denke, kann man ein bisschen übertreiben, kann man sagen. Und dann trifft man sie nachher wieder am Parkplatz und dann ziehen die den Overall aus und haben dann darunter wirklich schicke Anzüge, Kostüme.
Yeah.
Also ich habe da schon herzlich gelacht. Ne?
Ja.
Alles für den Hund, alles für den Club. Ja. Also wenn es den Menschen eine Sicherheit gibt, macht das, was euch sicher ist oder euch Sicherheit gibt. Aber bitte, wenn ihr eine lange Leine dran macht, macht ein Geschirr dran.
Genau.
Gut draufschauen, dass der Hund ein Verständnis dafür bekommt, dass es nicht heißt, du darfst jetzt tun, was du willst, dass er komplett kopflos wird und schon noch wahrnimmt, was in der Welt passiert. Also ich erlebe auch so viele Hunde, die dann freigegeben werden und kopflos losdonnern und ins nächste Fahrrad reinspringen, weil sie es nicht mitbekommen, nicht weil sie einen Vorsatz haben. Und da muss ich immer sagen, Rücksichtnahme ist das oberste Gebot. Und der Hund kann es nicht besser wissen, also muss ich es ihm erklären.
Ja. Nächste Frage ist, der Hund ist jetzt freigegeben und ich will ihn aber ansprechen, weil ich ihn zu mir ranholen möchte, weil vielleicht ein anderer Hund kommt oder so. Und der Hund reagiert nicht. Gehe ich in die Intervention oder was tue ich dann? Ticke ich ihn mal an?
Naja, also so sagen wir mal, welche Distanz ist noch da? Habe ich überhaupt noch einen Einfluss drauf?
Ja, so klingt die Frage auf jeden Fall, die gestellt wurde.
Ja, also dann wäre mein Impuls tatsächlich Distanzverringerung. Also zum einen Einschätzung, ich spreche meinen Hund an. Wenn ich schon das Gefühl habe, wenn ich den jetzt in der Situation anspreche, wird er eh nicht reagieren.
Mhm.
Dann würde ich direkt in die erste Ansprache schon eine Distanzverringerung reinbringen.
Mm.
Also einen kurzen, schnellen Schritt auf den Hund zu, so mir das körperlich möglich ist, bis hin zur Berührung, also zur Raumverdichtung. Ja, ich trete in deinen Raum ein, das ist ja innerartlich auch vorgesehen. Ich berühre dich und dann löse ich einen Reflex aus. Und die Berührung sollte aus meiner Sicht in dem Fall im Schultergürtelbereich beim Hund passieren, um die Reflexzone zu erreichen, dass der Kopf auch wirklich zu mir rumkommen kann. Ich möchte an der Stelle nicht, dass denn eine abschnappende Bewegung geht. Das habe ich im besten Fall auch schon im Nahbereich schon mit meinem Hund auch herausgefunden. Wie geht er damit um? Und in dem Moment, wo er schaut, kommt das Angebot, ne, leichte Rückverlagerung, hey, komm her zu mir, komm nah zu mir und bleib bei mir, dann habe ich da schon eine Interventionshandlung drin.
Mhm.
Wenn ich im Alltag merke, hey, der überhört das Erste, dann würde ich nochmal nachsetzen. Und dann muss ich genau das, was ich gerade gesagt habe, vielleicht dann auch nochmal einbringen. Wenn es die Möglichkeit zulässt, würde ich immer sagen, er hat es gerade überhört, ich zähle nochmal bis 21, 22, 23 und setze dann nochmal neu an mit der unterstützenden Maßnahme, mit der Hilfestellung über die Berührung zum Beispiel zu gehen oder wenn ich ein bisschen offensiver auf ihn zugehe, vielleicht ganz kurz aufzustampfen und ein bisschen Druck auf den Boden zu bringen, einen kleinen Stampfer und dann merke ich, ja, der Reflex kommt rum und danach sollte das Angebot. Also grob gesagt, davon spreche ich immer, jede Ansprache ist eigentlich eine Interventionshandlung, wenn man ganz genau hinschaut. Also egal, ob der Hund mich anschaut, ob er wegschaut, ich weiß nie, was der Hund im Kopf hat. Mm. Also ich weiß nicht, wo er gerade mit seinem Gedanken ist. Das heißt, in dem Moment, das kennen wir Menschen auch, wir sitzen irgendwo, wir hören einen Vortrag zu und dann wird man auf einmal von dem Vortragenden angesprochen.
Ja.
Und je nach Typ, ne, ist man total erschrocken und sagt, ich jetzt, warum? Man merkt, man ist sofort präsent, also für den ist es keine Unterbrechung. Er sagt, ach, habe ich schon drauf gewartet.
Ja.
Aber im Normalfall ist eine Ansprache, hat einen unterbrechenden Charakter. Mhm. Also, und einen Menschen kann ich ja fragen, hör mal, was hattest du denn im Kopf, als ich dich angesprochen habe? Ach ja, ich habe gerade einen Einkaufszettel geschrieben. Oder. Das kann ich ja beim Hund nicht. Ja. Also muss ich ja unterstellen, dass jede Ansprache, die von mir kommt, eine Unterbrechung seines Gedankens ist. Also das ist die Ansprache, das ist eine Unterbrechung. Und immer dann, wenn ich eine Unterbrechung nutze, sollte ich im besten Fall auch die eigentliche Option im Kopf haben. Also was will ich denn vom anderen? Weil sonst kommt man irgendwann an den Punkt, man sagt, sprich den Hund immer namentlich an. Hans-Peter. Aber es kommt nie hinten ran.
Du hast eine Eskalationsstufe vergessen.
Ja, es wird dann, wenn du jetzt nicht kommst, dann.
Dann, aber jetzt.
Jetzt, ja. Aber es wird nie formuliert, was ich eigentlich von dem anderen will.
Ja.
Und wenn ich aber eine Intervention nehme, also eine Ansprache nutze, dann wäre es total hilfreich, wenn ich zumindest im Nachgang sagen kann, von da, wo du bist, komm her zu mir. Das ist ja das, was ich haben will. Also habe ich immer eine Kombination aus Intervention und Option. Und das kann ich jetzt weiterdenken. Das habe ich ja in der Leinenführigkeit auch. Also ich spreche im besten Fall meinen Hund an und sage, Hans-Peter, du bist gemeint. Und im Nachgang formuliere ich, was wir tun wollen, nämlich über meine Blickrichtung, über meinen Oberkörper, über meine Laufrichtung. Mhm. Also gebe ich ja vor, was passiert. Also passiert ja immer auf eine Intervention, gibt es immer eine Option. Und die Option ist im besten Fall auch ein Teil, den ich dem Hund erklärt, die er gelernt hat. Na, immer dann, wenn ich dich anspreche, erfolgt danach eine Handlung, die zum Beispiel wie folgt aussieht. Nach der Ansprache geht mein Blick ganz nah zu mir ran und dann nach vorne raus. Also ist die Option das Anschlussverhalten. Und ist nichts anderes bei einem Rückruf. Und wenn der Hund, und das meine ich immer mit dem kleinsten Bild, deswegen so essentiell, wenn es um Leinenführigkeit geht, im kleinsten Bild muss der Hund das leisten können. Mhm. Unter guten und unter stressbehafteten Situation sollte er im besten Fall so lange mit mir im Kontakt bleiben, bis ich ihm eine neue Information zukommen lasse. Und wenn der sich aber kurz verliert, in der Leinenführigkeit passiert das nicht selten, man läuft zusammen, man hat sowas wie eine Orientierung, dann fängt der Hund aber an, schon so ein bisschen rumzuschlabbern, macht so seine eigenen Sachen, also er ist nicht hoch in der Aufmerksamkeit. Mm. Und dann merkt man, dass wenn man ihn anspricht, also wenn man sich zu ihm hin verlagert, dann kommt er so im letzten Moment noch mal rum, aber der ist nicht voll präsent. Und das ist aber das, was ich nachher in sämtlichen Lebenslagen will. Also der Hund sieht was auf der Distanz, in der Distanz, einen anderen Hund, einen bewegten Reiz und den darf er auch wahrnehmen. Ich finde, Hunde haben das Recht dazu, die Außenwelt wahrzunehmen. Aber sie sollten im besten Fall nicht übertrieben auf den äußeren Reiz reagieren.
Ja.
Dazu gehört natürlich im Kern eine Frustrationstoleranz, eine Impulskontrolle, die im besten Fall sogar selbstständig ist. Ja, also ich möchte ja nicht dauerhaft sagen, darfst du nicht, hör auf damit, weil ich will ihn ja dazu bringen, dass er mit mir läuft, den Reiz außen wahrnimmt und dann in den Abgleich innerhalb der Gruppe geht. Mhm. Ja, der guckt zu mir und sagt, ah, mein Mensch bleibt total entspannt, der formuliert, dass wir sogar einen kleinen Bogen gehen und er geht ins Anschlussverhalten.
Ja.
Na, dann hat er das Äußere wahrgenommen, er hat auf den Reiz relativ neutral reagiert und ist nicht seinem Impuls, der vielleicht ja auch da ist im Gehirn, gefolgt, da muss ich erstmal einen Raum, also muss ich schneller hin, um es annehmen oder wahrnehmen zu können, sondern er bleibt im Kontakt, er hemmt sich selber in dem Moment im Körper und sagt, nö, ich nehme mich ein Stück zurück, ich gucke mal, was mein Mensch macht, ich orientiere mich in der Gruppe, an dem er die Gruppe gerade führt. Das ist das, was ich will. Mhm. Und das will ich eben auch im Rückruf haben. Und das ist schon dann vielleicht noch weiter, deswegen wird es so häufig als Königsdisziplin bezeichnet. Aber ich finde, gerade in der Leinenführigkeit zeigt sich so viel. Mhm. Also im Nahbereich merken wir vielleicht manchmal gar nicht mehr, wo sich eine Leine strafft, wohin er sich verliert. Ich finde, die Leine ist ein total guter Gradmesser.
Ja.
Die Leine sagt mir, ohne dass ich hingucke, wo mein Hund ist, ist er wirklich neben mir, ist die Leine locker, die hängt entspannt durch. Lässt er sich nach hinten rausfallen, strafft es nach hinten, lässt er sich zur Seite rausfallen, zur Seite. Geht er nach vorne raus, werde ich ihn meistens auch sehen. Aber
ja, man merkt ja schon, wenn der Kopf runtergeht. Also das
genau,
ne? Spürt
also
man
wohin,
ja.
Genau, wohin verliert er sich? Was entsteht? Und wo braucht er an manchen Stellen eben noch meine Hilfestellung? Mhm. Und wo kann ich auf einmal ganz genau drauf schauen? Es gibt einen tollen Moment, also auch da haben wir schon viel drüber gesprochen, über das magische Viereck. Aber ich finde, die Momente, wo ich an dem Eckpunkt bei der Ansprache in einen geöffneten Kopf schaue, also der Hund ist, guckt mich schon an. Und in dem Moment, wo ich mich hinverlagere, fokussiert sich der Blick noch ein bisschen mehr und orientiert sich noch mehr. Dann habe ich ein super gutes Feedback, dass er mir vorher auf der Geraden zugehört. Mhm. Das macht was miteinander und der Hund kriegt es auch mit und das macht auch was beim Menschen. Und wenn aber da das eher so Prinzip Zufall ist, manchmal hört er zu, manchmal nicht, dann darf ich mich nicht wundern, dass er, je weiter er weg von mir ist, vielleicht das gar nicht mehr, mich gar nicht mehr wahrnimmt. Und so kann man auf so viele Kleinigkeiten schauen und merkt auf einmal, wenn man da pingeliger wird, manchmal nur situativ, genauer wird, dann verändert sich manchmal auch der Blickwinkel des Hundes auf uns. Mhm. Und wir werden es nicht dauerhaft können. Mhm. Also ich kenne keinen, der dauerhaft, das ist ohne Übertreibung, aber es ist anstrengend für uns, wenn unser Oberkörper sich aufrichtet, wenn wir gehen. Das ist einfach.
Gleich mal ein bisschen gerade.
Ja, man wird direkt, genau. Und man kann das auch noch in der Atmung hineinbringen. Wenn ich merke, dass ich so ein Stück zusammenfalle, dann schließe ich den Mund, atme durch die Nase ein und ich werde mich automatisch aufrichten. Das ist eine total schöne Übung, also auf einmal auf die Atmung zu konzentrieren. Und dann merkt man auf einmal, dass eine Leinenführigkeit mehr ist als nur, wir ziehen uns irgendwie durchs Leben, sondern wir gehen gemeinschaftlich durchs Leben. Und deswegen finde ich den Ausdruck Leinenstolz halt so schön. Also man darf stolz sein auf das Miteinander. Was stellt man da? Die Gemeinschaft bewegt sich und orientiert sich mit und umeinander.
Ja, ich bin ja gelernte Tanzlehrerin. Insofern finde ich den Tanz an der Leine so schön. Das ist so meins.
Ja, 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 finde ich, also klar. Ne? Ich kann ja überhaupt keine standardisierten Tänze. Das ist
ach, wirklich?
Wundern sich alle bei den Workshops. Ich kann Bewegungsabläufe, also und die kann ich auf unterschiedlichen Ebenen, also ich kann sie sehen, ich kann sie beschreiben, ich kann sie erklären und auch durchführen von oben nach unten. Ich kann auch Tanzschritte, also ich kann sie schon lernen, aber ich finde immer, wenn Bewegung natürlich bleibt, und das ist sie beim Tanzen auf dem ersten Blick häufig nicht.
Ja, das stimmt.
Weil wir unseren Körper ja in den Beinen häufig bewegen. Mhm. Aber eigentlich beginnt die Bewegung im Kopf und geht über den Oberkörper in die Beine hinein. Mhm. Und wenn Leute das so ein Stück begreifen, dass es nicht, also nicht Lernen von Schrittfolgen ist, auch beim regulären Tanzen eigentlich nicht, sondern Bewegungsfolgen, die über die Beine ganz häufig stabilisiert werden. Ja, und da gibt es natürlich auch hochstilisierte Tänze. Deswegen habe ich mich immer schwer getan, wenn jetzt kommt es, also ich habe einen Mittelalter-Tanz in meinen Workshops, ich habe den Tanz an der Leine als Titel. Trotzdem waren es beides nicht meine direkten Erfindungen, so dieses Tanzen, sondern das Miteinander bewegen, aber sowas in die Assoziation zu bringen. Mhm. Wer tanzt eigentlich mit wem? Und das ist ja häufig die Frage mit dem Hund, gerade wenn es um Leinenführigkeit geht.
Ja.
Also wer bewegt eigentlich wen? Das ist ein guter Tanz, ist ein schlechter Tanz. Nervt er mich jeden Tag? Dann nehme ich es schon persönlich und denke, dass der Hund mich ärgern will. Ich glaube ja tatsächlich, dass viele Hunde die Menschen gar nicht ärgern wollen.
Nein, das glaube ich
sondern
auch.
Sondern erstmal sehr egozentrisch sind und sagen, wenn wir einmal in Bewegung sind, dann ist es meine Bewegung und der folge ich weiter. Deswegen sage ich so gerne, gerade auch im Raum der Leinenführigkeit oder im Rahmen der Leinenführigkeit, die meisten Gespräche zwischen Mensch und Hund verlieren sich zwischen Ansprache und erster Bewegung. In dem Moment nach der Ansprache verlieren sich schon viele Hunde. Entweder sie laufen nicht nahezu spiegelbildlich mit dem Menschen los, sie laufen sogar verzögert los oder in die Ansprache hinein sind sie schon
weg,
auf ihrem eigenen Weg unterwegs. Mhm. Und an dem Punkt gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, Hunde für Gespräche zu sensibilisieren, nämlich über das Erlernen eigener Fähigkeiten. Mhm. Also, wenn der Mensch plötzlich lernt, genau den Hund da abzuholen, wo er im Begriff ist, sich zu verlieren. Mhm. Man spricht an, man öffnet und dann überprüft man nochmal durch eine Rückverlagerung, ob man den Schlüssel dabei hat. Alle über 40 wissen, was ich damit meine. Also wenn man so, man steht an der Tür, man will gerade rausgehen und in dem letzten Moment guckst du nochmal, Schlüssel habe ich dabei und dann kannst du erst rausgehen. Und ich glaube, da kann man erstmal so ein bisschen Irritation reinbringen, ist aus meiner Sicht noch keine deutliche Intervention, sondern erstmal ein Sensibilisieren für, ich weiß, wo du dich verlieren würdest. Mhm. Und wenn man das so bei Hunden betrachtet, wenn die einmal frischer Tat ertappt wurden, dann meine ich auch wiederkehren, man macht es ein paar Mal.
Ja.
Aber die laufen, können nicht in ihren eigenen Rhythmus direkt hineinlaufen, sondern man holt sie ab, bevor sie sich verlieren. Und wer als Mensch jemals bei irgendwas auf frischer Tat ertappt wurde. Und wenn es nur bei dem Gedanken war, ach, dieser Apfel sieht echt lecker aus, wenn man so sich hinverlagert und so einen Apfelbaum will gerade greifen und in dem Moment fährt der Bauer vorbei. Man wird im Zweifel man wird es nicht nochmal tun.
Nein.
Wenn ich aber jedes Mal, wenn ich dran vorbeigehe, mir jedes Mal einen Apfel nehme, den aufgegessen habe und im Nachgang kommt der Bauer vorbei, dann würde ich ganz freundlich winken und ich hätte ja die Belohnung schon im Bauch. Also es ist ja schon passiert.
Ja.
Und
was für ein nettes Beispiel.
Ja, aber wer auf frischer Tat ertappt worden ist, der wird sich nochmal überlegen, ob er da direkt reingeht, ob er sich nicht mal ein bisschen mehr an der Umwelt, an dem Menschen weiter orientiert. Und dann finde ich das so ein schönes Bild auch fürs Training, für das Erklären. Das meine ich ja immer mit dem Training kann abschreckend sein, die Begrifflichkeit, aber dem Hund zu erklären, wie wir zukünftig miteinander umgehen wollen. Und dass ich vielleicht sogar an manchen Stellen ein überstehendes Wissen habe, weil Verhalten wiederkehrend ist. Wenn der Hund auf einmal merkt, ey, mein Mensch weiß jetzt schon, was ich tue. Also ne, der spricht mich an und der weiß schon, wo der mich nochmal ansprechen muss. Der weiß, was ich am nächsten Eckpunkt mache. Dann wird's echt cool, weil dann kann ich damit so ein bisschen spielerisch umgehen und wecke auf einmal vielleicht auch ein intrinsisches Interesse. Aber der Hund sagt, krass, ich bleib jetzt mal dran, das könnte cool sein.
Ja.
Also ne, der Mensch sagt, Hund, hör dir nicht nur die Einleitung der Geschichte an und nimm es erst wieder wahr, wenn ich das Buch zuklappe, sondern nimm wahr, dass ich in der Lage bin, eine Geschichte zu erzählen. Und die ist spannend. Und wenn du dich orientierst, wenn du dranbleibst, siehst du, was aus dieser Geschichte wird. Nämlich aus 4 bis 5 Metern werden irgendwie 5 bis 10 Meter. Auf einmal bist du länger in der Orientierung und auf einmal macht es Spaß. Es wird ein Wechselspiel, wo ja ganz viel Vielfältigkeit reinkommen kann. Es ist ja jetzt nicht nur monoton nebeneinander zu laufen, sondern in der Bewegung auf einmal in so einen Mittelaltertanz zu fallen, wo es dann um Bewegungsfolgen geht, um einen Seitenwechsel, wo ich dem Hund sage, du, wenn du auf der linken Seite läufst, spreche ich dich an und jetzt lasse ich dich bewusst vorne herumlaufen. Körpersprachlichkeit geht vorne herum, selten als Cross hinten hinterm Rücken, weil da verliere ich einmal den Kontakt. Aber dann merkt man, wie Hunde auf einmal so aufgeschlossen da werden, die Augen öffnen sich, die sagen, ach cool, hier geht's gar nicht nur um Führen und Folgen, was ja ein Teil von Leinenführigkeit ist, sondern um das Miteinander kommunizieren und nicht nur irgendwie zu agieren, reagieren, sondern auf einmal auch miteinander mitzudenken, also wo sie echt Spaß entwickeln, was außerhalb des Konfliktes gut erarbeitet ist, nachher im Konflikt ja hilfreich sein kann.
Ja.
Mein Hund ist auf der linken Seite, mir kommt jemand entgegen, ich sehe schon, das wird eng, aber ich kann nicht groß ausweichen. Und ich spreche meinen Hund an und der bewegt sich super gut auf die andere Seite rüber. Ich bin der Puffer zwischen dem Konflikt, zwischen dem anderen Hund oder was auch immer uns da entgegenkommt. Und meinem Hund, dann entstehen total schöne Sachen. Also das meine ich vielleicht auch im übertragenen Sinne, Gespräche mit dem Hund und nicht nur Diskussionen zu führen, sondern der Hund merkt, ah ja, cool, der Mensch hat einen Überblick, der erkennt Situationen, der trifft für uns meistens gute Entscheidungen, ob wir immer die richtigen treffen, lasse ich mal dahin stehen. Aber wir treffen häufig gute Entscheidungen und es ist eine Vertrautheit da. Ja, es hilft dem Hund, mit Stress umzugehen, weil er eine Verlässlichkeit hat. Ne? Und damit schaffe ich vielleicht auch für denjenigen, der eine Unsicherheit hat an vielen Stellen, auf einmal eine Verlässlichkeit, eine Sicherheit, weil er sagt, okay, da ist jemand, auf den kann ich mich verlassen. Also ähnlich wie wir Menschen das ja tun. Also wenn ich irgendwo in einer Gegend bin, in der ich mich nicht auskenne, dann frage ich nach dem Weg.
Ja.
Also dann gucke ich mich um. Ja, kommt vielleicht gerade jemand auch aus einem Haus raus. Ich weiß, dass es grob die Gegend sein muss, wo ich hin wollte. Und wenn derjenige oder diejenige für mich an der Stelle wirklich manchmal auch schon mit einem Wissen Alter belegt ist, Und dann frage ich nach dem Weg, weil ich eine Kompetenz schon erwarte. Mhm. Also so und dann merkst du ja schon an der ersten Formulierung, ist es jemand, der einfach nur nett sein will, aber keine Ahnung hat? Oder ob er über Kompetenz verfügt, ja, weil er dir dann auch noch zwei Sachen sagt, ne? An der Ecke sehen sie, da ist ein Kiosk und dann ist an der nächsten Ecke ist eine große Eiche und dann kannst du dich orientieren. Mhm. Das ist ja das, was wir Menschen auch häufig tun. Wir suchen nach Kompetenz oder nach Möglichkeiten, uns in dieser Stresssituation gut zu orientieren. Mhm. Und das ist, glaube ich, für Hunde ganz häufig sehr, sehr wichtig. Und da sind wir Menschen ein wahnsinnig entscheidender Faktor. Also, weil wir benehmen sie manchmal ja noch weit entfernt von umweltsicher.
Ja.
Und wir übernehmen die Rolle der Erwachsenen, ja, der Mutter, des Vaters, der eigentlich, also in der Wolfsgruppe, der wird ja sagen, hey, haltet euch schön im Hintergrund, wenn ihr hier zwischen dem 5. und 8. Monat explorativ seid, dann werdet ihr irgendwann erschossen oder werdet überfahren. Guckt, was wir Erwachsene machen. Wir halten uns im Gebüsch auf, wir überqueren Straßen sehr, sehr sorgfältig und so weiter. Also da werden ja auch ganz viele Dinge erklärt. Mm. Und denn das Erwachsenenmodell hat aber der Welpe nicht, der ins Haus einzieht. Und das hat auch mancher Tierschutzhund nicht, der aus Gegenden kommt, wo es manche Gefahren nicht so geballt gibt wie bei uns.
Ja.
Und der braucht natürlich sehr, sehr viel, sehr, sehr früh in der Erklärung. Und manche Sachen sind vielleicht schwerer zu erklären, wenn entscheidende Sozialisierungsphasen nicht schon mit Erfahrungen bestückt sind.
Mm.
Deswegen sage ich auch, Hunde müssen Erfahrungen sammeln. Die müssen die Bibliothek mitfüllen können. Die müssen auch auf eine Kieler Woche in dosiertem Maße.
Mm.
Die müssen jetzt nicht über den Jahrmarkt dort zwingend gehen, wo alle so dicht an dicht sich über die Straße schieben. Aber zumindest auch da, wo menschliche Bewegungen sind, alles das, was an Erwartungen da sind, darf er durchaus auch ein Stück mit in seine Bibliothek, in seine Fähigkeiten mit aufnehmen.
Ja.
Und das dazu plädiere ich immer.
Ja.
Das so kurze Antwort auf eine kurze Frage.
Wir haben aber noch eine Frage.
Ja.
Und zwar, ich gehe mit dem Hund auf meinen Spaziergang. Am Anfang läuft er super leinenführig, dann klicke ich um aufs Geschirr. Dann darf er so ein bisschen rumtüdeln, darf sich lösen und so weiter. Und dann will ich wieder nach Hause. Und dann klappt die Leinenführigkeit nicht mehr.
Mhm. Ja.
Die Frage ist eigentlich, ist das normal oder nicht? Oder was tue ich dagegen?
Also schon sehr, sehr deutlich aufs Alter schauen. Und es gibt durchaus Hunde, die auch schon vertraute Runden haben, die sagen, Mist, wenn wir die nicht laufen, dann zurückgehen. Also schon fast so ein bisschen frustig sind, weil es nicht weitergeht.
Ja.
Die gibt's auch. Also dann hat man die Diskussion an der Stelle und die würde ich auch annehmen. Also da würde ich dem Hund auch sagen, nö, jetzt müssen wir uns nochmal ein Stück zusammenreißen.
Also von Sherlock würde ich das erwarten, ne? Mit seinem Alter.
Ja, genau.
So mit
von einem erwachsenen Hund, wo man didaktisch aufgebaut hat. Also wenn der sowas zeigen will, können wir es erwarten. Bei einem jungen Hund, so, ne? Um die 5 Monate.
Zufällig der, den ich gerade habe.
Den du gerade hast. Dann muss man schon sagen, gut, kann er das gerade leisten? Mhm. Müsste ich vielleicht die Episode hin Freiraum und wieder zurück kürzer gestalten, sofern möglich,
ja.
Um das einmal zu verifizieren, ist das dann auch so oder hat es wirklich was mit der Länge der gebündelten Konzentration im Vorfeld zu tun? Also der musste sich schon wahnsinnig zusammenreißen, keine Ahnung, 2 Minuten, 3 Minuten und dann schafft er gerade noch nicht mehr, dann muss ich das betrachten und nochmal neu in die Verteilung nehmen oder vielleicht ist es wirklich so ein bisschen, ach, ich guck mal, was draus wird. Also, ne, also ich finde ja auch, dass Hunde das vielleicht auch ganz amüsant finden, weil wenn es auf einmal so ein bisschen in Tanz hineingeht, im negativen Sinne. Mm. Ich probiere mal aus, wie geht sie damit um, wenn ich jetzt das zeige. Und dann nimmt man das an der Stelle an und sagt, nö, jetzt bleiben wir nochmal ganz gelassen. Ich gehe wirklich nochmal ganz bewusst in ein Ritual. Das ist auch ganz häufig, dass was passiert, dann ist man auf dem Rückweg gesagt, naja, aber jetzt nochmal wirklich ins Ritual ranholen, hinsetzen, nochmal umswitchen, dann ist man schon nicht mehr ganz so genau, also auch da kann man als Mensch sich immer mal wieder an die Nase fassen und sagen, okay, aber dann lass uns doch mal gucken, wenn ich es wirklich ritualisiert einleite, ob das Verhalten trotzdem passiert und an welcher Stelle passiert ist. Ist es dann immer, nachdem ich den angesprochen habe, an die Öffnung hüpft er hoch, dann würde ich dem schon in die Ansprache sagen, übrigens, das tust du jetzt gerade mal nicht. Dann sieht man ja auch schon irritiertes Gesicht. Also
ja,
wegkontrollieren, ob ich einen Schlüssel dabei habe. Ne, dann ist er vielleicht erstmal ganz kurz verhalten, denkt drüber nach. Das sind alles so, ne, man kann nochmal abklopfen. sehr frühzeitig bin ich, trotzdem bleibe ich der verlässliche Part. Oder mit welcher Emotion? Oder vielleicht habe ich auch schon die Erwartungshaltung, jetzt gleich kommt der wieder, dann nervt es. Mhm. Oder ich sage, ach schön, vielen Dank für die Information. Jetzt setzen wir doch mal genau an der Stelle an.
Ja.
Manchmal gehört da auch Handwerkszeug zu und gerade Hunde im Zahnwechsel können echt nervig sein. Mhm. Dann nutzen die durchaus nochmal ihren zwackenden Zahn und dann probieren die sich aus. Das muss ich mir natürlich auch selber zutrauen. Also habe ich selber die Fähigkeit dazu, auch mal zu sagen, nee, tust du gerade nicht.
Ja.
Ich bleibe immer dabei, Hunde sind so ehrlich. In dem engsten, kleinsten Gespräch, das an der Leine stattfindet, das im Häuslichen sogar stattfindet, was in der Wiederkehr stattfindet. Dass sie sagen, ja, bis dahin höre ich zu, aber dann nicht mehr. An der Stelle werde ich ernst, an der Stelle bleibe ich locker. Und ich finde immer, das sind dann die klassischen Lerngeschenke, wo man draufschaut und sagt, ah ja, okay, an der Stelle, lass uns mal drüber reden. Oder man verlagert es und sagt, okay, habe ich gerade zur Kenntnis genommen, hole ich mir an einer anderen Stelle, das muss ich nicht zwingend direkt an der Straße machen, im Straßenverkehr. Mm. Aber was ist denn, wenn ich dich auf einmal so ein bisschen herausfordere am magischen Viereck, wenn ich jetzt mal dranbleibe, wenn ich länger dranbleibe, dich freigebe, dich wieder zurückhole. Häufig ist es ja diese Wiederkehr. Mm. Ne? Einmal wieder, ich hab den Geruch der Freiheit und jetzt werde ich wieder in die Verbindlichkeit geholt. Mm. Das kennen wir auch, also manche nur noch aus der Erinnerung, 22 Uhr pünktlich zu Hause. Also so, dann sind wir ja auch nicht freudestrahlend reingelaufen, haben unsere Eltern umarmt und gesagt, oh toll, danke, dass ich bis 22 Uhr durfte.
Nein.
Sondern wir sind eher nach Hause gekommen und dann leise die Tür aufgeschlossen, gehofft, dass keine Nachbarn da sind.
22:10 Uhr.
Ja, aber dann bitte ohne Alkohol und also nein, aber da haben wir uns dann ausprobiert und da sind wir dann vielleicht ja auch so ein bisschen kleinlauter reingekommen, so eine leichte Demut schon im Gesicht,
absolut, ne,
die Ausreden.
Ja.
Hab jetzt letztlich noch von meinem Cousin gehört, tolle Geschichte. Das war so geil. Der ist auch zu spät gekommen. Meine Tante machte sich schon Sorgen und ist dann schon raus auf die Straße und hat geguckt und dann sah sie, wie er an seinem Fahrrad selber die Luft rausmachte. Und dann sah meine Tante, du, sorry, mir hat irgendjemand die Luft aus dem Fahrrad gelassen, deswegen konnte ich nicht früher kommen. Und sie hat es so stehen lassen, das fand ich so charmant.
Ja.
Also sie hat gesehen, dass er selber war, aber sie hat es so stehen lassen. Und das fand ich irgendwie, ich glaube, wenn man diesen Toleranz auch manchmal den Welpen gegenüber hat, auch zu sagen, hey, ich merke schon, dass das so ein bisschen gerade deine Masche ist, dein Thema ist, aber ich nehme nicht alles direkt so total ernst,
ja.
Aber ich habe es im Blick,
ja.
Und ich nehme mir die Situation und diskutiere auch mit dir darüber, ja. Und deswegen, ne, manchmal ist die Luft raus, deswegen passt das Beispiel auch, aber es ist genügend Raum da, um die Luft wieder aufzupumpen und daran zu gehen.
Ja. Ich habe noch Fragen, aber unsere Zeit ist um.
Ja, das rennt, ne?
Ja, aber wir werden die noch mal aufgreifen, würde ich sagen.
Ja,
also, machen wir Teil 3 der Leinenführigkeit.
Oder generell, was kommt so auf? Was bringen Sie alles so an Ideen?
Genau.
Mit?
Und wenn ihr Fragen habt, schickt sie an uns und vielleicht ist eure Frage beim nächsten Mal dann auch dabei.
Bleibt dran und informiert und transportiert es an andere.
Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Bis bald.
Auf Wiedersehen, auf Wiederhören.
Tschüss.
Ciao, ciao. Tschüss.